Lieber Heinz Dieter Pees, liebe Damen und Herren, viele von Ihnen möchte ich ganz herzlich auch persönlich begrüßen und danke für Ihre Anteilnahme, die ich auch als eine persönliche Wertschätzung empfinde. Ich freue mich sehr, hier unter Ihnen zu sein. Meine Damen und Herren, der Artikel 7, vor allem in den Absätzen 2 und 3, den Religionsunterricht betreffend, kam in das Grundgesetz als ein Kompromiss in dieser Form. Die Mütter und Väter der Verfassung haben mit unterschiedlichen Richtungen Unterschiedliches gewollt und sich dann darauf verständigt, die Formulierung von 141 Weimarer Reichsverfassung fast wörtlich zu übernehmen. Später haben viele in Deutschland gesagt, dass dieser Artikel eigentlich ein Fremdkörper in der Verfassung sei. Warum denn eigentlich als einziges Fach in der Verfassung den Religionsunterricht beschreiben? Warum ihn so beschreiben? Und ist das nicht eine Privilegierung der Kirchen, die mit diesem Religionsunterricht sozusagen auf Staatskosten in den öffentlichen Schulen missionieren können? Ich teile diese Auffassung nicht, diese kritische Auffassung, sondern bin entschieden der Überzeugung, dass wir gerade heute erleben, wie modern und klug sowohl bildungspolitisch als auch gesellschaftspolitisch dieser Artikel eigentlich ist. Das möchte ich versuchen, Ihnen zunächst einmal deutlich zu machen, indem ich ein bisschen über den Artikel spreche und das, was damit gemeint ist, und dann versuche, das auf den muslimischen Religionsunterricht anzuwenden, mit kritischen Fragen, aber auch mit hoffentlich positiven Antworten. Das Grundgesetz kennt im Gegensatz zur Weimarer Reichsverfassung die 12 Artikel, hatte zur Schule nur noch einen Schulartikel. Das ist der Artikel 7, in dessen Absatz 1 lapidar steht, das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. Und dann geht es in 2 und 3 um den Religionsunterricht und in Absatz 4 um die Schulen in freier Trägerschaft. Zunächst den Absatz 3. Der Religionsunterricht, ich zitiere jetzt wörtlich, der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen, mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen, ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen. Der Absatz 2, der voransteht, lautet dann, die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen. Im Kern beschreibt, und ich habe mich ein wenig orientiert an den Kommentaren der Verfassung, die in den letzten Jahren veröffentlicht wurden, im Kern beschreibt dieser Artikel folgende Elemente. Erstens, der Religionsunterricht ist in der öffentlichen Schule. Das heißt, die Verfassung markiert, dass in Deutschland Religionsunterricht Angelegenheit des Staates ist, nicht der Religionsgemeinschaft. Die Verfassung macht hiermit eine verbindliche Vorgabe. Gleichwohl gehört die Schule in die Aufgabe der Länder und die Zuständigkeit. Der Ort des Religionsunterrichts in der öffentlichen Schule heißt, dass der Staat in seinen Schulen diesen Unterricht zu finanzieren hat, für die Lehrkräfte zu sorgen hat, für die Lehrer Aus- und Fortbildung einzutreten hat. Dass dieses seine Aufgabe ist und er, und es heißt ja auch ausdrücklich unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts, die komplette Aufsicht über den Religionsunterricht besitzt. Es gibt zwei Einschränkungen. Nach 141 Grundgesetz ist dieser Artikel nicht anwendbar auf die Länder, die zum 01.01.49 bereits eine Landesregelung in ihrer Verfassung hatten, und das waren Bremen und Berlin, und nicht anwendbar auf bekenntnisfreie Schulen, also Schulen, die als Privatschulen eine eigene weltanschauliche Ausrichtung haben. Das zweite Element lautet, der Religionsunterricht ist in diesen öffentlichen Schulen, also allen Schulen des Staates, ordentliches Lehrfach. Damit ist dieser Unterricht im Fächerkanon der Schule allen anderen Fächern gleichgestellt. Er ist kein Wahlfach, sondern ordentliches Lehrfach. Oder andersrum, unsere Verfassung sagt, Religionsunterricht ist für die Kinder und Jugendlichen, die unsere Schulen besuchen, genauso wichtig wie Mathematik, Deutsch oder Naturwissenschaften. Oder noch anders gesagt, mit Verfassungsbedeutung gilt in Deutschland der Grundsatz, wir wollen, dass unsere Kinder und Jugendlichen die Schule nicht verlassen, ohne dass sie konfrontiert worden sind mit den Fragen, die über das Sichtbare hinausgehen, mit den Fragen nach Gott, einem gelingenden Leben, der Ethik und eigener Sinnfindung. Mit den Fragen, wohlgemerkt, nicht den Antworten. Sie müssen diese nicht übernehmen, aber dieser Inhalt ist Teil der Allgemeinbildung. Mit dem Charakter des ordentlichen Lehrfachs ist eine völlige Gleichheit methodischer, didaktischer Art verbunden. Religionsunterricht muss den Gesetzen der Schule methodisch, didaktisch nachkommen. Religionsunterricht ist in der Schule grundsätzlich wissenschaftsorientiert. Sein Stoff ist erlernbar. Sein Ziel ist nicht das Bekenntnis. Der Stoff muss kommunikabel sein. Es muss so sein, dass jeder darüber reden kann. Höchstrichterlich ist entschieden, dass, wenn die Länder es nicht anders vorsehen, die Benotung versetzungserheblich ist. Aber dieser Unterricht ist nicht Katechese in der Schule. Denn es kommt auf den Stoff des Lernens an. Gegenstand, nicht Ziel des Lernens ist der Glaube. Auch der gemeinschaftliche Glaube, also die Dimension kirchlichen Lebens, ist Gegenstand des Unterrichts, weil es sachgerecht dazugehört. Aber es ist nicht Ziel des Unterrichts, zur Mitarbeit in den Kirchen anzuregen, aufzufordern. Der Religionsunterricht darf nicht als Randfach angesehen werden. Er darf auch stundenplantechnisch, obwohl das schwierig mit den verschiedenen Konfessionen ist, nicht dadurch benachteiligt werden, dass man ihn in die Anfangs- oder Schlussstunden legt. Ich habe, als ich noch in Hessen war, die Schulaufsichtsbeamten einmal zusammengetrommelt und zu einem Tagesordnungspunkt mit ihnen darüber gesprochen, ob wir eigentlich aus reinen schulorganisatorischen Gründen diese Intention unserer Verfassung aushebeln wollen. Etwa indem man den Unterricht in die sechste Stunde grundsätzlich verlegt oder in die erste. Bedauerlicherweise war es in Hessen so, und ich hatte den Eindruck, als ich noch in Niedersachsen Dienst tat, dass das in Niedersachsen nicht anders ist, dass der Protest der Eltern bei solchen schulorganisatorischen Fragen relativ verhalten blieb. Der Religionsunterricht unterliegt als ordentliches Lehrfach komplett der schulaufsichtlichen Überprüfung. Das heißt, in seinen Büchern, in all dem, was ein Lehrer im Einzelnen tut, in den konzeptionellen, didaktisch-methodischen Fragen. Aber, jetzt kommt die andere Seite, er ist zu erteilen in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaft, heißt es in der Verfassung. Zunächst einmal ist überraschend, dass das Grundgesetz ebenso wie Weimar formuliert mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaft. Die Verfassung sagt nicht, der Religionsunterricht ist zu erteilen in Übereinstimmung mit den Religionsgemeinschaften. Diese Distanzierung will heißen, die Festlegung darauf, die Religionsgemeinschaften müssen grundsätzlich ihre Zustimmung geben und dies auch wirklich wollen und tun, inheriert aber zugleich, dass zur inhaltlichen Gestaltung aus vielen sachlichen Gründen es viele Elemente und Fragen gibt, die die Schule von sich aus, die die Lehrkräfte von sich aus, die die Fachleute für Methodik und Didaktik entwickeln. Und da muss es und darf es ein Maß an Freiheit geben. Konflikte mit kirchenamtlichen Positionen sind damit von der Verfassung nicht ausgeschlossen, sondern möglich und hat es immer wieder gegeben. Gemeint ist die Übereinstimmung in zentralen Fragen des Glaubens und der Sittenlehre. Was diese sind, unterliegt der Definitionshoheit der Kirchen oder Religionsgemeinschaften selbst. Sie nur können sagen, was der richtige Glaube ist. Anders als in anderen Fächern erklärt der Staat, dass er dafür keine Zuständigkeit und Kompetenz besitzt, dieses zu erklären. Viele einzelne Fragen und gerichtliche Urteile haben inzwischen herausgefunden, dass diese Zustimmung oder diese Zuständigkeit nicht grenzenlos ist. Die Grenzen dessen, was Religionsgemeinschaften definieren dürfen, sind in Verfassung und einzelnen Gesetzen festgelegt. Religionsgemeinschaften dürfen nicht verfassungswidrige Ziele als Glaubensinhalt bezeichnen und verlangen, dass sie im Religionsunterricht dieser Form Gegenstand des Unterrichts sind. Ja, inzwischen ist höchstrichterlich geklärt, dass es auch einen allgemeinen Bildungskanon gibt, bei dem klar sein muss, dass dieser für den Religionsunterricht Verbindlichkeit hat. Uns hat da das Oberverwaltungsgericht Hamburg geholfen, das die Klage von muslimischen Eltern abgewiesen hat, wonach im Religionsunterricht das Thema Sexualität nicht Gegenstand unterrichtlicher Erörterung sein dürfe. Und das Gericht hat die Meinung vertreten, und ich glaube, das ist inzwischen Praxis in allen Ländern, dass der allgemeine Bildungskanon heutiger Zeit und heutiger Gesellschaft verlange, dass auch das Thema Sexualität, um dies ging es hier, Gegenstand des Unterrichts und der Wertentscheidungen, die damit vorgeschlagen und vorgetragen werden, sein sollen. Schließlich ist immer wieder die Frage aufgetaucht, was eigentlich eine Religionsgemeinschaft ist. Und das wird uns gleich im Teil muslimischer Religionsunterricht noch mehr beschäftigen. Für die Verbindlichkeit der Angabe, was denn Übereinstimmung mit den eigenen Grundsätzen ist, muss eine Religionsgemeinschaft dieses definieren und klar sagen können. Sie muss klar und einheitlich beschreiben können, was verbindlicher Glaubensinhalt ist. Die Schule muss nicht Opfer religionsinterner Streitigkeiten sein. Sie darf eine einheitliche Position der Religionsgemeinschaft verlangen und sagen, wir als Schule bitten oder bestehen darauf, dass es eine Entscheidung der Religionsgemeinschaft ist, die verbindlich und klar vorgetragen zu dieser oder jenen Sachfrage sich äußert. Das gilt zum Beispiel für die Zuspitzung bei der Frage Missio Canonica oder Vocatio. Auch dort muss klar definiert sein, warum und nach welchen Gesichtspunkten die Erteilung erfolgt. Schließlich ist für unseren Zusammenhang noch erheblich, dass Artikel 2, ich habe jetzt den Abschnitt 3 vorgezogen, dass Absatz 2 von Artikel 7 deutlich macht, dass Erziehungsberechtigte über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht entscheiden, beziehungsweise die Kinder, wenn sie religionsmündig sind, selbst das tun. Keine Frage, hier handelt es sich um einen ausdrücklichen Akt, also um die Distanzierung, die vorgenommen werden muss, und nicht umgekehrt, um die Anmeldung zum Religionsunterricht. Der Fall, von dem die Verfassung ausgeht, ist, dass jede und jeder teilnimmt, es sei denn, er oder sie meldet sich ab. Hier ist ein wichtiger Punkt, der uns beim islamischen Religionsunterricht beschäftigen wird. Dieses Konzept von Religionsunterricht besteht auf der Mündigkeit der Eltern und nach deutschem Recht ab 14 Jahren des Kindes. Es ist wichtig, dass ohne diese Distanzierungsmöglichkeit der Charakter des ordentlichen Lehrfaches in unseren Schulen nicht aufrechterhalten werden könnte. In ähnlicher Weise, in Parallele, können Lehrkräfte, wie in der Verfassung selbst gesagt, nicht gegen ihren Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen. Ich glaube, man kann diese Beschreibung unseres Grundgesetzes so zusammenfassen. Mit Verfassungsrang ist ein Bildungsziel beschrieben worden. So wie wir verlangen, dass Kinder und Jugendliche je nach Schulform und je nach Alter mit Naturwissenschaft und Fremdsprache, mit anderen Kulturen und mit technischen Perspektiven in der Schule intensiv befasst werden, so verlangen wir in gleicher Weise, dass die Frage nach Religion, nach transzendenten Bezügen, nach Sinn des Lebens, nach Gott, nach Ethik, wenn das der Inhalt des Religionsunterrichtes jedenfalls in einigen Städten ist, verbindlich seinen Ort in der Schule hat. Die Verfassung hat aber auch damit klargemacht, dass die Religionsgemeinschaften und die Kinder und Jugendlichen Anspruch auf Religionsunterricht haben. Er ist nicht nur dieser Unterricht von Seiten des Staates Bildungsziel, sondern gleichzeitig eine Garantie, die der Staat den Religionsgemeinschaften und den Kindern und Jugendlichen gibt. Und dieser Unterricht verlangt eine aktive Partizipation gemeinschaftlich und klar abrufbar seitens der Religionsgemeinschaften. Diese Partizipation hat, darauf komme ich später noch einmal, in der Rechtsprechung einen besonderen Stellenwert bekommen. Inzwischen gibt es in den meisten Bundesländern diesen Religionsunterricht nicht mehr nur für die christlichen Kirchen, sondern für viele andere Religionsgemeinschaften. Orthodoxen, jüdischen, mennonitischen, freikirchlichen, altkatholischen und alevitischen Unterricht gibt es in den meisten Bundesländern inzwischen. Und seit vielen Jahren gibt es in Deutschland den Wunsch muslimischer Gruppen, einen Religionsunterricht gemäß unserer Verfassung so zu erteilen, wie es die eben genannten Religionsgemeinschaften auch erhalten. Diesen Wunsch haben 2003 die Kultusminister aller Länder in einem Beschluss als nicht nur verständlich, sondern sachgerecht und als dringende Aufgabe der Ministerien einzelner Länder bezeichnet. Die Deutsche Islamkonferenz hat im Jahre 2006 in einem Papier erklärt, es sei dringend nötig, dass es diesen Religionsunterricht in Deutschland gebe. Hans-Dieter Pees hat vorhin schon darauf hingewiesen, dass wir 700 oder 600.000, wir wissen es nicht so genau, islamische Kinder und Jugendliche in Deutschland haben, die einen solchen Platz für ihr Fach in der Schule wollen. Niedersachsen hat vor einiger Zeit, in diesem Land gibt es islamischen Religionsunterricht als Modellversuch, eine Befragung und eine Untersuchung an den 21, jetzt sind es 29 Standorten gemacht und dabei eine erstaunliche Erkenntnis gewonnen. Die Eltern haben zu 100%, ist das Ergebnis der Befragung, erklärt, es sei ihnen wichtig zu verstehen, dass in der Stundentafel der Schule ihres Kindes muslimischer Religionsunterricht seinen festen Platz habe. Ganz offensichtlich hat dies für viele muslimische Eltern auch eine starke emotionale Bedeutung. Viele Länder haben mit Versuchen angefangen, den Unterricht zu etablieren. Außer Nordrhein-Westfalen, das mit Beginn dieses Schuljahres im Schulgesetz eine feste Regelung getroffen hat und den Unterricht für etliche Schulen und an etlichen Standorten genannt wurden, über 90 erteilt, gibt es bisher nur Schulversuche. Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg machen einen Schulversuch gemäß Grundgesetz, also wie eben geschildert. Bayern, Schleswig-Holstein haben einen Schulversuch gemacht, der vom Staat selbst ausgeht. Er ist gewissermaßen ein philosophischer Unterricht über Islam. Und Berlin hat nach seiner eigenen gesetzlichen Regelung der Islamischen Föderation in der Stadt die Möglichkeit eingeräumt, dort islamischen Unterricht auf eigene Kosten und nach eigenen Vorstellungen zu erteilen. Das Land stellt nur kostenlos die Räume zur Verfügung. Nordrhein-Westfalen hat seit dem Schuljahr 2012-13 an offenbar über 90 Standorten mit regulärem islamischem Religionsunterricht nach Artikel 7 Absatz 3 begonnen, hat dafür das Schulgesetz verändert und hat für das Thema Religionsgemeinschaften eine Lösung gefunden, ich komme gleich noch darauf, wo das Problem liegt, eine Lösung gefunden, die zunächst einen Beirat etabliert hat, einen Beirat bestehend aus Vertretern der muslimischen Gruppen und Ministerialbeamten, ein Beirat, der die Rolle der Religionsgemeinschaften zunächst für 5 Jahre übernehmen soll. Der entsprechende Paragraph des Schulgesetzes hat eine Verfallsdauer von 5 Jahren. Bis dahin hofft das Land, eine Regelung zu finden, die es erlaubt, davon auszugehen, dass die islamischen Religionen oder Religionsgemeinschaften eine einheitliche Religionsgemeinschaft im Sinne von 7 Absatz 3 Grundgesetz bilden können. Es gibt landläufig vor allem 3 große Probleme und Aufgaben für den muslimischen Religionsunterricht, von dem, wie ich glaube, die Mehrheit der Deutschen überzeugt ist, dass es ihn geben muss. Erstens, alle islamischen Denominationen haben eine sehr stark individuell ausgerichtete Form des Glaubens. Sie gehen davon aus, dass es keine Gemeinschaft in organisatorischer Art, kein Lehramt, keine Struktur geben kann, sondern der Glaube an Gott für muslimische Menschen eine ganz persönliche Entscheidung ist. Die Gemeinschaft und ihre Lehre existiert in unterschiedlichen Formen, auch zum Teil nicht klar einheitlichen Formen. Manche sind der Überzeugung, dass wesentliche Fragen selbst im Koran, in der Sunna und anderen Quellen uneinheitlich oder gar widersprüchlich geregelt seien. In jedem Fall hat sich in der Zeit, in der muslimische Menschen in Deutschland Heimat suchten und gefunden haben, eine Form muslimischer Organisation herausgebildet, die in den meisten Fällen nach Herkunftsländern organisiert ist. Die türkischen, die aus den nordafrikanischen Ländern kommenden Menschen, bosnische Muslime und andere. Hierbei ist die Frage der Mitgliedschaft offenbar sehr fließend. Auch muslimische Organisationen können nicht klar angeben, wie viele Mitglieder sie haben und wer genau dazugehört. Diese Tatsachen machen das Thema Religionsgemeinschaft für den Islam zu einem schwer greifbaren Problem. Aus deutscher Sicht sind die Erwartungen an den Begriff Religionsgemeinschaft inzwischen relativ klar beschrieben. Gerichte haben das immer wieder klar gemacht. Es muss eine klare Mitgliedschaft geben. Es muss ein Minimum an Organisation geben. Die Religionsgemeinschaft muss das religiöse Bekenntnis pflegen, nicht nur religiöses Brauchtum. Sie darf sich nicht nur in gesellschaftlichen Fragen oder der Vertretung ihrer Mitglieder erschöpfen. Es muss ein irgendwie einheitliches Bekenntnis geben und die Gemeinschaft muss auf Dauer angelegt sein. Diese Kriterien machen es dem Staat nicht leicht, über die Frage zu entscheiden, was denn eigentlich eine islamische Religionsgemeinschaft ist und ob sie und in welcher Weise existiert. Wir hatten in Hessen einen runden Tisch mit verschiedenen islamischen Denominationen eingerichtet, in dem es intensive, zum Teil harte, sehr klare und auch sehr bewegende Formen des Gesprächs gab. Mein Eindruck ist, dass viele muslimische Gruppen auf dem Weg sind, zu verstehen, was 7 Absatz 3 mit Religionsgemeinschaften meint und warum das für uns ein Punkt ist, der unverzichtbar ist. Ich hatte das vorhin beschrieben. Für Hessen hat sich inzwischen eine Lösung ergeben, die jetzt vielleicht 8 Wochen alt ist. 2 Organisationen haben beim Kultusministerium noch zu meiner Zeit den Antrag gestellt, als Religionsgemeinschaft im Sinne von 7.3 anerkannt zu werden. Wobei ich immer versucht habe, deutlich zu machen, dass der Staat eine Religionsgemeinschaft nicht anerkennen kann. Denn sonst hätte meine Konfession die Frage des Antrags seit mindestens 2000 Jahren verschlafen. Ich kann mich nicht entsinnen, dass die katholische Kirche bei der hessischen Landesregierung einen entsprechenden Antrag gestellt hat. Aber es ist natürlich wichtig, wahrzunehmen, dass eine Religionsgemeinschaft da ist und die Partnerschaft zum Staat sucht, aus den eben genannten Gründen. DITIB und eine andere Religionsgemeinschaft in Hessen haben diesen Versuch gemacht. Bei DITIB will ich es einmal beschreiben. DITIB ist eine Organisation des türkischen Religionsministeriums, die in Deutschland existiert und in verschiedenen Untergliederungen da ist. Diese Abhängigkeit, diese Bindung an das türkische Religionsministerium bedeutet im Grunde eine sehr klare Bindung an politische Vorgaben aus dem Ministerium. Aber DITIB hat in Hessen eine eigene Organisation gegründet. Mit außerordentlich interessanten Perspektiven. Sie haben die verschiedenen Moscheengemeinden zu einem Verband zusammengeschlossen. Sie haben zugleich mit den Moscheengemeinden eine Vielzahl von religiösen Inhalten gemeinsam für sich verbindlich erklärt. Sie haben mit vielen Problemen eine Repräsentanz der Moscheengemeinden geschlossen. Und sie haben damit einen verbindlich vorgetragenen Antrag mit einem 146 Seiten umfassenden inhaltlichen Kodex vorgelegt, der den Gegenstand muslimischen Religionsunterrichts beschreiben könnte. Dies war der Antrag DITIB Hessen, die Erteilung von muslimischem Religionsunterricht zu gestatten. In Hessen ist das Thema islamischer Religionsunterricht extrem kontrovers und polarisiert unter den politischen Parteien. Und deswegen mussten wir mit großer Sorgfalt rechtlich absichernd vorgehen. Seit 6 Wochen liegt ein Gutachten vor, das den das DITIB Hessen bescheinigt, eine Religionsgemeinschaft im Sinne des Grundgesetzes zu sein. Das Gutachten ist von Professor Roberts, dem Saarbrücker Staatsrechtler und Öffentlichrechtler, der im Augenblick Präsident des Evangelischen Kirchentags ist. Zugleich haben 2 Islamwissenschaftler die Übereinstimmung der verschiedenen Organisationselemente, die dort beschrieben worden sind, bestätigt und festgestellt, dass tatsächlich diese Form von Zusammenschluss DITIB Hessen gelungen ist. Ich kann nur nicht ermessen, wie das in Hessen weitergeht, aber ich habe den Eindruck, dass die Beteiligten dies als eine Art Durchbruch ansehen. Ganz egal, wie der Weg in Deutschland geht, ob so wie in Hessen oder so wie in Nordrhein-Westfalen, probeweise zunächst einmal einen Beirat zu etablieren, es ist festzustellen, dass es eine große Anstrengung der muslimischen Gemeinschaft gibt, eine solche Form von Religionsgemeinschaft zu bilden. Es ist festzustellen, dass sie mit dieser Anstrengung sehr nah mindestens an das kommen, was wir bisher in Religionsgemeinschaften in Deutschland haben. Und es ist festzustellen, dass damit ganz offensichtlich ein Weg beschritten wird, der ein wenig Zeit braucht, aber der vielleicht genau die Lösung ist, die es geben muss. Ein 2. Problemkreis. In einem Urteil von 2005 hat das Bundesverwaltungsgericht, hier handelt es sich nicht um die Frage des Religionsunterrichts, sondern um die Frage der Anerkennung einer Religionsgemeinschaft als Körperschaft, zum Thema Religionsgemeinschaft eine Reihe von klaren Aussagen getroffen. Unter anderem sehr deutlich gemacht, dass die Religionsgemeinschaft Verfassungstreue verlange. Religionsgemeinschaften, so sagt das Gericht, die als Partner des Staates im Religionsunterricht oder anderswo auftreten, verfügten über, ich zitiere, eine besondere Rechtsstellung. Durch diese Rechtsstellung besitzen sie ein besonderes Mittel zur Entfaltung positiver Religionsfreiheit in Deutschland. Es ist keine Frage. Auch schon das Grundgesetz in Artikel 7 mit der Möglichkeit der Abmeldung für Eltern oder mündige Kinder verpflichtet die Religionsgemeinschaften selbst auf ein hohes Maß an Toleranz. Sie müssen für ihre Mitglieder die Distanzierung von der Religionsgemeinschaft möglich machen. Dies muss bis zum Austritt möglich sein. Die Verfassung unseres Landes kann nicht anders denken. Der Religionsunterricht muss von seinem Wesen her als ordentliches Lehrfach die Mündigkeit von Kindern und Jugendlichen fördern, zur Voraussetzung gelingenden Lernens machen. Sie kann nicht davon leben, dass die Materie einer Religion angeeignete, nur gelernte, eingepaukte Inhalte sind. Unsere Verfassung muss darauf bestehen, dass zur Mündigkeit die Gleichberechtigung der Geschlechter gehört. Und wir müssen darauf bestehen, dass die Religionsgemeinschaften in unserem Land so sind, so organisiert sind und so leben, dass sie nicht in Abhängigkeit von einem ausländischen Staat existieren. Diese Kriterien sind ein Problem, das besprochen werden muss. Die Mündigkeit in Glaubensfragen von Kindern und Jugendlichen, das Toleranzgebot, die Gleichberechtigung der Geschlechter, das alles sind Fragen, von denen ich oft gehört habe, dass muslimische Vertreterinnen und Vertreter sie als Aufgabe des Nachdenkens für sich selbst verstanden haben. Wenngleich gerade die Distanzierung von der eigenen Religion ein großes Problem bleibt. Die Abhängigkeit vom ausländischen Staat ist eine Angelegenheit, die Bismarck den katholischen Christen in diesem Land auch nicht besonders geglaubt hat. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass wir in dem Punkt relativ schnell Einigkeit erzielen können. Dennoch bleibt dies eine Aufgabe, die vor uns liegt. Hier brauchen die muslimischen Denominationen Zeit, aber wir brauchen irgendwann Klarheit. Ein dritter Punkt. Aufgrund ihrer kulturellen Herkunft ist es muslimischen Vertreterinnen und Vertretern immer schwer gefallen, wahrzunehmen, dass die deutsche Schule viele pädagogische, methodisch-didaktische Überlegungen anstellt, um Stoff an Kinder und Jugendliche zu vermitteln. Ich hatte oft in dem runden Tisch, dessen Vorsitz ich zusammen mit dem Kollegen aus dem Integrationsministerium hatte, ich hatte oft am runden Tisch in Hessen das Problem, dass gestandene Väter mich fassungslos anguckten, wenn ich ihnen erklärte, dass die Etablierung des Religionsunterrichts in Hessen doch keinen Sinn machen würde, wenn wir dem Problem entgegensehen müssten, dass mindestens die Hälfte der Kinder und Jugendlichen sich in 3 oder 5 Jahren abmelden. Weil der Unterricht uninteressant, weil die Methodik so anders ist als in anderen Unterrichtsstunden, weil es ein Paukfach ist, weil man keine Antwort auf gestellte Fragen hat. Der Islam hat keine Tradition mit religionspädagogischen Überlegungen und fängt erst damit an. Der Osnabrücker Vertreter Herr Utscher hat dabei Fulminantes geleistet und viele andere auch. Übrigens, Herr Mokrosch, die evangelischen Kollegen und Pädagogen haben bundesweit dabei außerordentlich hilfreich zur Seite gestanden. Ja, hier und da auch. Es geht nicht anders. Wenn Religionsunterricht ordentliches Lehrfach ist, dann muss dieser Unterricht bestehen können im Fächerkanon. Dann muss er sich einen festen Platz aufgrund freier Zustimmung in der Schule erringen. Ich glaube, dazu gibt es viel Bereitschaft bei muslimischen Vertreterinnen und Vertretern, und viele, die jetzt an den Universitäten sind und studieren, beginnen damit und machen das auf ganz vorzügliche Weise. Auch die christlichen Kirchen haben sich schwer getan mit Methodik und Didaktik. Die evangelische Unterweisung die nach dem Kriege propagiert wurde, war auch nicht so ganz grundgesetzkonform. Und die Katechese in der Schule, die die katholische Kirche bis zur Synode Mitte der 70er Jahre immer wieder mehr oder weniger deutlich wollte, war es auch nicht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass an diesem Punkt wir im Dialog mit den muslimischen Vertreterinnen und Vertretern Zeit geben, Geduld haben und dabei auch intensiv wissenschaftlich arbeiten. Deswegen gibt es inzwischen in Osnabrück, Münster, Tübingen, Erlangen, Frankfurt, Marburg solche Lehrstühle, in denen das gelingt. Studierende unterschiedlicher Herkunft haben sich auf den Weg gemacht, ein volles Studium islamischer Religion, islamischer Studien, islamischen Bekenntnisses oder wie das in den einzelnen Universitäten heißt, zu absolvieren, ein grundständiges Studium zu machen. Das ist ein unglaublicher Durchbruch kultureller Art, meine Damen und Herren, weil es uns endlich gelingt, neben systematischen, historischen, rechtlichen, auch pädagogisch-didaktische Formen des Studierens für die islamische Theologie gleichberechtigt in Deutschland zu leisten. Alle Länder, die den Religionsunterricht begonnen haben, wissen, dass sie zugleich Lehrerausbildung gestalten müssen. An den genannten Orten geschieht das inzwischen. Überall geschieht es mit erheblichen finanziellen Unterstützungen, weil im Augenblick die Zahlen der Studierenden noch sehr gering sind. Und ich glaube, es war eine kluge Entscheidung des Bundesministeriums für Forschung und Wissenschaft, zu sagen, 5 Orte werden zunächst einmal mitfinanziert. Dabei, meine Damen und Herren, geht es um all die eben genannten Inhalte. Systematisch theologischer Art, historischer Art, rechtlicher Art und religionspädagogische Inhalte. Die Fachbereiche heißen unterschiedlich, aber man versucht in all diesen Fachbereichen intensiv eine Gleichberechtigung dieser Disziplinen hinzukriegen. Deswegen meine ich, dass in Deutschland islamischer Religionsunterricht inzwischen eine große Chance ist. Bildungspolitisch und gesellschaftspolitisch. Ich meine das aus folgenden Gründen. Erstens, ich glaube, jeder, der von Bildungspolitik und Gesellschaftspolitik nachdenklich informiert ist, und einigermaßen sieht, was los ist, kann nur dafür sein, dass es islamischen Religionsunterricht nach den Richtlinien der Verfassung in unserem Land gibt. Das bedeutet Streit in verschiedenen Bereichen. Übrigens Streit auch nach wie vor in den muslimischen Denominationen selbst. Denn bei den Muslimen gibt es eine große Gruppe von laizistischen und säkular denkenden Menschen. Wir hatten in Hessen eine große Gruppe von akademisch gebildeten Muslimen, die vehement bis heute die Etablierung eines islamischen Religionsunterrichts ablehnen, weil sie eine strikte Trennung von Kirche und Staat wollen. Dass wir in Deutschland im Kirche-Staat-Verhältnis seit 1648 oder eigentlich viel früher einen schmerzlichen und langen Weg zurückgelegt haben, um dieses besondere Kirche-Staat-Verhältnis, wie es deutscher Art ist, herauszubilden und damit, wie mir scheint, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern Frieden geschaffen haben, ist nicht so leicht zu verstehen. Und auch das muss man mit Muslimen in unserem Land noch diskutieren. Religionsunterricht islamischer Art ist eine große Chance. Zweitens, weil es darauf ankommt, in unseren Schulen Kinder und Jugendliche über Wissen und Information, über Aufklärung und gemeinsames Lernen zu überzeugen. Kinder und Jugendliche, die selbst bestimmen und selbstbestimmt sind, die sich abmelden können, wenn sie wollen. Unterricht dieser Art muss sich selbst zum Gelingen bringen. Und darin liegt seine Chance. Islamischer Religionsunterricht ist drittens nach meiner Überzeugung eine Chance, weil er die Thematik islamischen Glaubens einbindet in den Fächerkanon unserer Schule. Ihn konfrontiert mit dem Fach Geschichte und all den Dimensionen, die die Geschichte über jede Religionsgemeinschaft lehrt. Das gilt für die christlichen Kirchen genauso wie für andere, dass die Geschichte uns manches Heilsame für heute in Bezug auf unsere Religion lehrt. Aber der Unterricht ist auch eingebunden in die Konkurrenz oder die gut gemeinte Konkurrenz oder den dialogischen Wettbewerb mit anderen Konfessionen. Und damit gibt es in den Schulen eine Art interreligiösen Dialog, der schon allein über die simple Frage stattfindet: Liebe Frau Kollegin, können wir mal dieses oder jenes gemeinsam im Unterricht machen? Wie heilsam war das für die christlichen Konfessionen? Und ich habe manchmal den Eindruck, dass manche Renitenz katholischer Christen in Deutschland, jedenfalls so sieht man es im Vatikan, auch daher rührt, weil die Laien informierter sind als in anderen Ländern. Bei den Protestanten, lieber Herr Mokrosch, war das ja nie ein Problem. Sie waren ja schon immer viel informierter. Ich glaube, islamischer Religionsunterricht ist eine Chance, weil das, was über den Islam erlernbar ist, in die öffentliche Schule gehört. Dort müssen Kinder und Jugendliche im offenen Gespräch mit Büchern in einer Form, in der das gute Argument, das Ja oder Nein dazu, die Distanzierung oder die wirklich innerliche Zustimmung gilt. Dort müssen Kinder und Jugendliche lernen, was der Inhalt eines Glaubenssatzes ist, was die Bindung einer Religionsgemeinschaft ist. Nirgendwo besser als in der öffentlichen Schule kann dieses Wissen vermittelt werden. Wissen, das zum Glauben und dazu, in einer Religionsgemeinschaft leben zu wollen, mehr gehört, das über die Religionsgemeinschaft und die Dimension des gemeinschaftlichen Glaubens noch weiter zu reden ist, die Rolle der Eltern, der Kirchen und so weiter, will ich damit überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber ich möchte die Information über islamische Theologie, über islamisches Recht und islamische Geschichte gern in die öffentliche Schule haben. Der islamische Religionsunterricht ist fünftens nach meiner Überzeugung eine Chance, weil die Inhalte den Situationen des Lebens der Kinder angemessen sein müssen. Wir haben doch für den christlichen Religionsunterricht zutiefst gelernt, dass gelingender Unterricht problemorientiert sein muss, Antwort auf Probleme geben muss, die ich habe. Also muss islamischer Religionsunterricht Probleme der Kinder und Jugendlichen islamischer Herkunft erkennen, wahrnehmen und versuchen, darauf zu antworten. Nicht irgendeine Form von Indoktrination hilft, sondern die Beantwortung der gestellten Fragen. Die Problemorientierung ist wichtig. Und eine Chance ist islamischer Religionsunterricht nach meiner Überzeugung letztlich, weil die Folge davon ist, dass wir die Ausbildung der Lehrkräfte an den Universitäten unseres Landes machen. Das verlangt interdisziplinären Dialog. Das verlangt, dass islamische Theologie mit Hermeneutik und Geschichtswissenschaft, mit Literaturwissenschaft und anderen Disziplinen im Dialog ist, sich inspirieren lässt und dabei gegebenenfalls auch korrigieren lässt. Die katholische Kirche hat das bis zum Konzil mit dem Problem, wie wir eigentlich Formgeschichte und andere Fragen des Umgangs mit der Bibel handhaben dürfen und können, mitgemacht. Und noch Pius XII. Hat versucht, dies alles als Studium zu verbieten. Ich glaube, dieser Dialog an den Universitäten ist ein entscheidendes Element, um eine gegenseitige Befruchtung islamischer Theologie und anderer Inhalte mit dem, was in Deutschland gelebt und geforscht wird, zu erreichen. Deswegen, meine Damen und Herren, glaube ich, wenn wir islamischen Religionsunterricht in Deutschland nach dieser Form des Grundgesetzes etablieren, wird das die islamische Theologie, den islamischen Glauben verändern. Und es wird uns in Deutschland verändern, weil die Anforderungen an Integration, die Anforderungen an Gemeinsinn mit islamischen Menschen und ihrer Theologie von uns ganz andere Ansprüche, an uns ganz andere Ansprüche stellen. Und das ist vielleicht die beste Form von Aufklärung, die wir dabei gemeinsam verlangen können. Dankeschön, dass Sie mir so lange zugehört haben.